Und da müsste das, da ist dann das Abkommen so. In Österreich ist es zum Beispiel, wenn man keinen kontrollierten Luftraum berühren würde, dann müsste man keine aufgeben. Das heißt aber im Umkehrschluss immer, wenn man nach Salzburg oder Wien oder so fliegt, dann muss man auf jeden Fall einen aufgeben, weil man in die Kontrollzone und damit kontrollierten Luftraum einfliegt. In Tschechien ist es das Gleiche, da muss man auch, wenn man in, also in Flugverkehrskontrolle irgendwie haben möchte, einen Flugplan aufgeben. Und das ist eben deswegen, merkt man ja ganz klar, damit der Lotse einfach die Informationen hat, wer da eigentlich kommt. Und auch jetzt in Ländern, zum Beispiel in Niederlanden, da muss man, oder in Frankreich muss man immer einen Flugplan aufgeben, wenn man da reinfliegt.
Moin in der Privatpiloten-Lounge.
Aber das ist nicht, um den Piloten zu ärgern oder Bürokratie aufrechtzuerhalten, sondern letztendlich dient es ja dem Zweck der Identifikation, also dass die Flugsicherungsstelle auf der anderen Seite weiß, hey, wer kommt denn da eigentlich rein, was möchte der überhaupt, wo will der hin? Und letztendlich macht das ja auch einen Vorteil, wenn dann einem direkt geholfen werden kann.
Jetzt, wenn wir zum Beispiel in Tschechien unterwegs waren, dann sind wir ja innertschechisch geflogen und dann wurden wir auch häufig gefragt, ob wir mit Flugplan unterwegs sind. Sind denn diese Flugpläne eigentlich europäisch genormt oder sogar von der ICAO genormt? So, dass es, so wie ich das Formular bei uns kenne, ist das dann auch zum Beispiel in Tschechien, oder?
Ja, genau. Also die sind genormt, nicht nur europäisch, sondern auf der ganzen Welt. Mhm. Die ICAO hat einmal festgelegt, wie so ein Flugplanformular oder so generell ein Flugplan auszusehen hat. Und das haben alle Mitgliedstaaten so übernommen.
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Wenn ein Mitgliedstaat davon abweicht, dann müsste er das in seiner AIP veröffentlichen. Mir ist aber ehrlich gesagt kein Staat bekannt hier in Europa oder auch sonst wo, der davon, also von dem Flugplanformular abweicht. Ich hatte mir extra irgendwann auch mal das amerikanische Flugplanformular angeguckt, weil die Amerikaner sehr bekannt dafür sind, von ICAO-Normen abzuweichen. Die haben es allerdings dann auch in ihrer IAP immer erklärt, was anders ist. Aber das Flugplanformular ist überall das gleiche. Also man könnte jetzt ein Flugplanformular von der DFS nehmen und damit in, was weiß ich, Slowenien einen Flugplan feilen und ins dortige AIS faxen. Das würde keinen Unterschied machen.
Okay. Was für Kriterien muss denn so ein Flugplan erfüllen? Also was ist das, was Minimum gefordert wird?
Ja, also tatsächlich gibt es da welche. Der muss vollständig sein. Also ein Flugplan kann abgelehnt werden, wenn er eben nicht vollständig wäre, wenn er nicht in der richtigen Form wäre, in der vorgeschriebenen. Das hat mein Ausbilder damals gesagt, das berühmte Butterbrotpapier. Also man kann jetzt seinen Flugplan, auch wenn die Felder und so stimmen, nicht irgendwie auf eine Serviette schreiben und so. Das geht nicht. Das muss schon auf dem Formular sein. Ja, die Angaben müssen leserlich sein. Das ist allerdings in Zeiten, wo Flugpläne nur noch sehr, 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 sehr selten gefaxt werden und noch seltener handschriftlich gefaxt werden. Überhaupt steht das nicht mehr zur Debatte, weil die meisten Flugpläne, die wir bekommen, sind eben auf elektronischen Wege übermittelt, entweder durch unser AIS-Portal oder wenn Leute Drittanbieter nutzen oder sonst telefonisch, aber da gehen wir sowieso direkt ins System ein. Ja. Grundsätzlich ist ein Flugplan aber auch in Englisch auszufüllen. Die einzige Ausnahme dazu ist, wenn der Flug ausschließlich über deutschem Hoheitsgebiet stattfindet, dann dürfen Angaben im Feld 18, also diese Freitextangaben zum Beispiel unter Remarks oder so, dürfen dann auch auf Deutsch sein.
Gut, du hast es gerade gesagt, das meiste erfolgt elektronisch. Wir haben uns gedacht, wir fliegen heute mal von hier Egelsbach gleich um die Ecke nach meine Geburtsstadt Gdansk. Wie läuft das dann elektronisch ab? Also was passiert dann, wenn ich das ausgefüllt habe und wo geht das hin?
Also nehmen wir an, du schickst ihn dann erstmal über das AIS-Portal zu uns ab. Der würde bei uns dann in einer sogenannten Queue auflaufen. Also wir haben dann so eine Art Schlange, wo dann alle Flugpläne, die noch nicht bearbeitet wurden, darauf warten, bearbeitet zu werden. Dann würde sich irgendein Kollege diesen Flugplan nehmen, würde den überprüfen auf Plausibilität, also sind alle Angaben vollständig, sind alle Angaben richtig, stimmt die Flugzeit ungefähr, also ist es, wir werden jetzt nicht auf die Minute genau was runterbrechen, aber wir wären schon stutzig, wenn da irgendwie eine Minute Flugzeit steht. Ist die Route richtig, sind irgendwelche Auffälligkeiten, ist die Endurance ausreichend, also hat der Pilot genug Sprit eingeplant? Und wenn das alles stimmt und da keine Probleme mehr sind, dann würden wir den adressieren. Ich fand das früher immer ganz lustig, wenn ich so ein Flugplanformular gesehen habe, dachte ich mal, sowieso soll man da oben eigentlich seine Adresse reinschreiben. Aber damit ist also keine Postleitzahl oder so gemeint, sondern diese AFTN-Adressen, weil dieser Flugplan wird dann über das AFTN, also dieses Flugsicherungsinternet, verbreitet. Und der würde dann an alle Stellen gehen, die davon wissen müssen. In dem Fall jetzt von Egelsbach nach Danzig wäre das erstmal der Turm in Egelsbach, der auch als einer der wenigen Türme von unkontrollierten Plätzen auch tatsächlich ans AFTN angeschlossen ist. Das heißt, die würden adressiert werden, dann die FIS-Sektoren, die auf dem Weg liegen dahin, also der FIS für die Langener FIA, für die Münchner FIA und für die Bremener FIA, die wird wahrscheinlich auch noch berührt werden. Dann die polnische FIS-Adresse, die würde auch noch adressiert werden. Das polnische AIS/ARO, weil die ihrerseits natürlich auch eine Landeplatzüberwachung haben, und der Danziger Turm. Und so würde der Flugplan dann verteilt werden. Diese Verteilung von den Flugplänen, das muss immer der Staat machen, wo der Start erfolgt. Also der Start ist in Deutschland, das heißt, das deutsche AIS müsste den Flugplan verteilen. Wenn ihr dann auf dem Rückweg seid, könnt ihr den Flugplan trotzdem bei uns in Deutschland aufgeben, auch beim AIS-Portal. Ihr könntet den bei uns feilen, wir würden den auch überprüfen. Wir dürfen den dann allerdings nicht verteilen, sondern würden den dann so quasi in seinem fertigen Zustand nach Polen ins AIS schicken, und die würden den dann verteilen an alle Adressen, weil das dann deren Aufgabe ist.
Also den Service bietet ihr. Das habe ich mich auch schon häufiger mal gefragt.
Genau, also egal, wo man auf der Welt steht, helfen wir immer weiter. Also wir sind zwar das AIS Deutschland, und unser Einsatz oder unser Bearbeitungsgebiet ist in erster Linie natürlich der deutsche Luftraum oder auch das deutsche Hoheitsgebiet. Aber AIS-Arbeit findet, oder AIS-ARO-Arbeit findet weltweit statt, weil es kann ja mal sein, dass jemand im Ausland steht und da einen Flugplan aufgeben möchte. Wir haben zum Beispiel, ab und an kriegen wir mal von irgendeiner Schweizer Maschine aus der Karibik, also Pläne. Ich weiß auch nicht, wie das dazu kommt, aber ansonsten haben wir auch viele Kunden aus Italien, Griechenland, Frankreich, den Niederlanden, also die anscheinend gefällt denen unser AIS-Portal.
Das habe ich mir gerade auch gedacht, weil sonst müsste ich mich in jedem Land immer in die neuen Portale einlesen und einarbeiten. Das heißt, wenn ich einmal das AIS-Portal in Deutschland verstanden habe und wir fliegen nächstes Jahr in Polen, kann ich jeden einzelnen Flug auch innerhalb Polens über das AIS-Portal in Deutschland dann aufgeben?
Genau, das wäre möglich. Also wenn ihr dann innerhalb Polen flüget, dann könntet ihr das bei uns aufgeben.
Müssen die, oder speichert ihr diese Flugpläne irgendwie, oder werden die danach irgendwie
geschmissen? Ja, genau, also Flugpläne müssen gespeichert werden. Es gibt da so ein Gesetz, das ist die Flugsicherungsdurchführungsverordnung, und die schreibt uns vor, dass Daten, also Flugpläne und so, müssen gespeichert werden. Das heißt, die werden 90 Tage lang bei uns vorgehalten. Wenn es jetzt ein Fax wäre oder so, dann würden wir dieses Fax in einem Ordner für 90 Tage lang aufbewahren. Und alle elektronischen Daten werden automatisch 90 Tage aufbewahrt. Das heißt natürlich auch im Umkehrschluss, dass wenn jetzt jemand bei uns einen Flugplan aufgeben würde, wollen würde, also zum Beispiel übers Telefon, und anrufen würde und sagen, ich fliege die Delta, Echo, Alpha, Bravo, Charlie. Das ist mir jetzt gerade eingefallen. Also ich hoffe, die Bravo, Charlie fühlt sich jetzt nicht angesprochen. Und normalerweise müsste dann ja die ganzen Daten müssen runtergebetet werden. Also was hat man an Equipment an Bord, was ist das für eine Maschine und so. Wenn man dann in letzter Zeit schon einen Plan aufgegeben hat, also in den letzten 90 Tagen, dann haben wir die Maschinen noch bei uns gespeichert und können einfach aus diesem alten Plan einen neuen Plan generieren, können dann die Daten, die sich ändern, einfach neu eintragen und müssen aber nicht die ganzen Flugzeugdaten nochmal abfragen.
Mhm. Alles klar. Wo du gerade von dem Equipment redest, ist das eigentlich das, was am meisten falsch ausgefüllt wird?
Ja, also ja, 2017, glaube ich, war das, wurde umgestellt, ja, von 25 Kilohertz Kanalrasterung in Deutschland auf 8,33 Kilohertz Kanalrasterung, also da, wo alle Vereine und Privatleute ihre an den Maschinen die Funkgeräte austauschen mussten. Damit hat sich auch das Eintragungszeichen bei Equipment geändert. Vorher konnte man Sierra nehmen, also dieses S, was ja für Standard stand, und es war so eine Gruppe, damit war dann das 25 Kilohertz Funkgerät inbegriffen, ein ILS und ein VOR. Also wenn man ein S reingeschrieben hat, hat man damit diese drei schon abgedeckt. Das haben wir jetzt ganz oft, dass dann Leute nur S drinstehen haben oder so. Aber man müsste richtigerweise noch das Yankee hinzufügen. Und das ist auch tatsächlich eine Sache, wo wir hinterher sind und immer anrufen, weil das einfach in der AP schon so geregelt ist, dass im deutschen Luftraum nur mit einem Yankee geflogen werden darf. Und mir ist auch kein europäisches Ausland bekannt, wo das nicht gelten würde. Also das braucht man sowieso überall in allen Lufträumen. Mhm. Genau. Da gibt's aber noch andere Sachen. Also viele Leute tragen auch bei Art des Fluges, wo man jetzt ja S, N, X, G oder M eintragen könnte, tragen da manchmal, weil sie nicht wissen, was für eine Art des Fluges jetzt eigentlich ist, was ich aber auch nachvollziehen kann. Tragen da manchmal Scheduled ein und dann denke ich so, na, du fliegst mit deiner Cessna 172, also Linienflüger, interessant.
Ich habe ihn doch geplant, steht bei mir im Kalender drin.
Ja, genau.
Art des Fluges ist es ein schöner Flugpunkt.
Wenn da non-scheduled steht. Das ist dann noch eine Kleinigkeit, also das ist dann meistens ein Anruf, wenn überhaupt, sieht man das manchmal schon selbst, kannst schon umändern. Dann passiert es immer mal wieder, dass in der Route zu wenig Routenpunkte angegeben werden. Mhm. Also laut der AIP müsste man alle 30 Minuten Flugzeit mindestens einen Flugplan, einen Routenpunkt angeben.
Also Stade München Direct geht nicht.
Da gäbe es einen Anruf von uns. Oder bei Auslandsflügen muss man eigentlich fast immer die Border Crossing Time mit eintragen im Feld 18. Das heißt, ein Punkt, wo man die Grenze überfliegt und dann dahinter ein IET, also da einfach dann quasi die Flugzeit, die man bis zu dem Grenzübertritt benötigt, eintragen. Da sieht man die wildesten Sachen. Manchmal tragen die Leute da Uhrzeiten ein, weil sie denken, man muss ja die Uhrzeit, die Grenzüberflugszeit eintragen. Aber das lässt sich auch relativ schnell klären. Und letztendlich sind wir da ja auch kein Böse. Und ich habe es vorhin schon gesagt, dafür sitzen wir da. Und das ist halt unser Job. Und ich mache das ja gerne.
Man muss auch ganz kurz, glaube ich, noch dazu sagen, es ist, glaube ich, auch wichtig, dass man diesen Punkt der Grenzüberschreitung einigermaßen einhält. Also man darf ein bisschen von abweichen. Ich glaube, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, so um die 5 bis 10 Meilen. Aber es sollte schon in der Nähe dieses Punktes sein, den man im Plan drin hat, ne? Oder?
Ja, genau. Das ist das Gleiche wie mit der Route. Also man muss sich jetzt auch bei der Route nicht haargenau dran halten. Aber es geht natürlich schon darum, warum macht man das? Damit man im Falle von Such- und Rettungsmaßnahmen nachvollziehen kann, wo ist derjenige langgeflogen? Und auch bei Grenzüberflügen jetzt, damit da eine gewisse Planbarkeit für das benachbarte, den benachbarten FIS zum Beispiel ist, dass er weiß, wo kommt er denn eigentlich in meinen Luftraum? Wenn er auf einmal 20 Meilen entfernt davon in den Luftraum reinfliegt, dann denkt er auch so, naja, warum hat das nicht einfach in den Flugplan richtig eingetragen? Also da sollte man schon drauf achten. Aber man muss jetzt nicht peinlich genau mit einer Meile darüber fliegen, das ist noch in Ordnung.
Das mag für einige VFR-Piloten vielleicht auch so ein bisschen das Abschreckende sein von einem Flugplan, ne? Dass die meinen, ich muss das ja genauso abfliegen und ich kann nicht mehr links und rechts und hier nochmal gucken und da ist ein schöner See und.
Ja, das kann ich mir vorstellen, wäre allerdings auch kein Problem. Also wenn man natürlich jetzt Wetter auf dem Weg hat, also soll ich mal jetzt nicht unbedingt ein Gewitter einfliegen, nur wenn man ja dem Flugplan Genüge tun möchte, dann reicht es, wenn es jetzt wirklich eine größere Abweichung ist, dann kann man auch einfach über FIS Bescheid sagen, dem AIS Bescheid, also die geben dann wiederum uns, dem AIS Bescheid und dann würden wir einfach den Flugplan anpassen, wenn jetzt sich dadurch irgendwas ändert. Mhm. Das gleiche auch mit der Zeit, also du hast es vorhin, glaube ich, gesagt, wenn du jetzt ungeplanterweise um eine Kontrollzone rumfliegen möchtest und dadurch deine Ankunftszeit sich erheblich verspätet, dann könnte man das auch einfach über FIS durchgeben und sagen, dass bitte der Flug nochmal irgendwie um eine halbe Stunde verlängert würde. Und dann können wir das einfach anpassen und dann gibt es da kein Problem. Also da sind wir auch schon flexibel.
Das ist so faszinierend. Wir sind hier und alle Fluglotsen sagt immer, ja, man kann ja über alles reden. Und wenn ich mit Piloten rede, habe ich immer das Gefühl, die wollen gar nicht reden. Also ja. die trauen sich nicht zu reden.
Also das meiste kann man tatsächlich machen, wenn man das vernünftig abgesprochen hat. Also da, das ist, gilt aber, glaube ich, für alle Stellen hier. Also da habe ich bisher noch nichts anderes erlebt.
Wer fragt, kriegt Antworten. Das ist, glaube ich, so ein alter Merksatz. Ich bin ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, dass ihr nur 3 Monate diese Flugpläne speichert. Ich hätte jetzt gedacht, wir sind ja in Deutschland und es muss ja alles super ordentlich sein, dass ihr mindestens so vielleicht 1,5, vielleicht mindestens 2 Jahre so einen Plan speichert. 90 Tage ist ja dann flott.
Genau, das gibt, also es wäre keine Regel, wenn es nicht eine Ausnahme gäbe. Es gibt eine Ausnahme, wenn jetzt der Plan Gegenstand einer behördlichen Untersuchung wäre. dann würde natürlich bis zum Abschluss der Untersuchung aufgehoben werden. Das kommt ab und an mal vor bei zum Beispiel zollrechtlichen Vergehen oder Steuerhinterziehung. Also Leute mit viel Geld haben ja meistens auch Flugzeuge und bewegen die dann auch ganz gerne. Und da kann es mal sein, wenn da jetzt irgendwer ins Warnkreuz von Finanzbehörden gekommen ist oder so, dass dann mal nachgefragt wird, wann dieses Flugzeug das letzte Mal geflogen wurde. Und dann ist natürlich der Flugplan in dem Sinne ein Dokument, was das beweist. Und da würden wir dann auch mit der Bundespolizei oder dem Zoll oder welcher Stelle auch immer zusammenarbeiten. Das ist übrigens auch noch nicht zu vernachlässigendes Aufgabenfeld von uns. Also wir arbeiten sehr viel mit externen Stellen zusammen. Also ich hatte es gerade schon gesagt, Zoll und Bundespolizei. Dann kommt natürlich auch noch Luftrettung dazu, also das ADAC oder DRK, was auch immer Hubschrauber unterhält. Es wären noch zum Beispiel, wer fällt mir da noch ein, die Bundeswehr, auch ein, also auch ein enger Partner von uns. Die haben ja auch, die Bundeswehr ist auch die sind die einzigen, die noch AIS-Dienststellen haben. Also die haben kein zentrales AIS, sondern die haben tatsächlich an den militärischen Flugplätzen noch Flugberatungsstellen.
Kriegt ihr die Flugpläne eigentlich auch von denen?
Jein. Das hängt damit zusammen, wenn ein Flug zum Beispiel von einem militärischen Flugplatz zu einem anderen militärischen Flugplatz nur fliegt, dann müssten wir nicht adressiert werden, dann würden wir den nicht bekommen. Aber wenn ein militärischer Flug von einem oder zu einem zivilen Flugplatz geht, dann würden wir den bekommen. Den müssen wir dann nicht feilen, also das machen die schon, also die geben den selbst auf, das können die ja machen als AIS, also die haben ja natürlich auch einen AFDN-Anschluss und können den auch entsprechend verteilen, aber wir würden dann mit angeschrieben werden, also wir wären dann eine Adresse von denen, weil wir dann natürlich unsererseits auch wieder die Landeplatzüberwachung durchführen müssen. Also es kommt dann häufiger mal vor, dass zum Beispiel die Heeresfliegerschule aus Bückeburg Trainingsflüge macht mit den Hubschraubern und die fliegen natürlich auch zivile Flugplätze an, also die fliegen mal in Magdeburg vorbei oder Braunschweig. Mhm. Und dann müssen die Flüge natürlich, werden natürlich von uns dementsprechend auch überwacht.
Okay. Du hattest gesagt, 90 Tage werden die aufgehoben, ihr arbeitet mit Behörden zusammen. Aber wie wäre das denn jetzt, wenn sich jetzt eine Behörde bei euch nochmal meldet, zum Beispiel jetzt der Zoll wegen der Rückfrage, und das ist jetzt vielleicht 100 Tage her, müsst ihr dann sagen, es tut uns leid, wir haben den nicht mehr, den Flugplan, oder gibt es vielleicht doch noch ein Backup?
Also eigentlich sind die dann damit weg, weil dann die das erstmal erfüllt wäre. Ich will aber nicht ausschließen, dass wir den vielleicht nicht doch irgendwo noch rumliegen hätten. Also man tut ja alles, um den zu helfen, aber dafür könnte ich jetzt nicht garantieren, dass die dann noch da sind.
Okay. Der Johann hat es eben so schön angesprochen, der Flugplan. Jan-Hendrik, woran liegt das, dass viele Angst haben, Probleme haben, so einen Flugplan auszufüllen? Was ist doch eigentlich nicht so schwer, wenn man es einmal verstanden hat, oder?
Ja, das frage ich mich auch immer. Nein, das ist natürlich nur ein Spaß. Also wenn ich nochmal selbst dran zurückdenke, als ich noch nicht hier war und irgendwann in meiner Ausbildung oder als ich dann schon fertig war, habe ich irgendwann mal einen Flugplan gesehen. Und da war ich auch erstmal sehr verwirrt, weil ich glaube, das größte Problem ist, man weiß überhaupt nicht, was man eintragen soll. Also es gibt ja auch keine Anleitung jetzt direkt, die einem irgendwie unter die Nase gehalten wird. Es ist schwierig herauszufinden, was man bei Equipment eintragen muss. Also das ist schon, ich weiß nicht, woran das liegt, ob das vielleicht in der Ausbildung nicht genau beleuchtet wird, aber vielleicht auch ist die Information einfach zu schwer zugänglich. Also um das mal aufzulösen, es gibt eine genaue Anleitung dafür, wie man einen Flugplan ausfüllt und die befindet sich auch in jeder AAP. Das ist in allen Ländern gleich, also alle Länder, also alle AAPs von Ländern sind immer gleich aufgebaut. Im IFA-Teil, beziehungsweise im normalen Teil der AAP, der die IFA-AAP ist, findet man das immer unter NRUT 1.10 und da steht immer genau drin, wie der Flugplan auszufüllen ist. In Deutschland in der VIFA-AIP würde es unter NRUT 1-21 stehen. Da könnte man dann wirklich Punkt für Punkt, Feld für Feld sich anschauen, wie man das ausfüllt, welche Kürzel jetzt im Equipment-Feld rein müssen für welches Equipment, wie man das Routenfeld ausfüllt, welche Punkte kann man überhaupt als Routenpunkte eintragen, also darf man da Klarnamen eintragen, kleiner Spoiler, darf man nicht. Also es müssen immer entweder Navigationshilfen sein, also VORs, NDBs oder auch diese IFA-Wegpunkte, die fünfstelligen, oder Location Indicator von irgendwelchen Flugplätzen oder Radiale kann man auch eingeben von VORs. Das ist allerdings sehr, sehr abgedreht, aber kann man auch gerne machen. ja, das steht da ziemlich genau drin. Also wenn man sich da einmal durchliest, dann sollte man das eigentlich hinbekommen. Und wenn man dann immer noch Fragen hat, dann ist man immer noch herzlich eingeladen, bei uns anzurufen. Es kostet auch nichts, also es entstehen keine Mehrkosten dadurch. Es ist weder irgendwie eine Nummer, wo die Minute 2 Euro kostet, noch schicken wir eine Rechnung. Also wir sind da genau wie FIS. Unser Service ist komplett kostenlos, aber nicht umsonst.
Das stimmt. Ich habe mal mit Skydeam in Leer-Papenburg einen Flugplan gefeilt nach Odense. Mhm. Schön an der Küste entlang, und der ist irgendwie bei euch nicht aufgelaufen, und dann habe ich bei euch angerufen, hatte eine sehr nette Kollegin von dir am Telefon, die hat gesagt, nö, der ist nicht hier, und geben Sie doch mal durch, ich mache das mal mit Ihnen gerade, wo wollen Sie denn lang? Und dann habe ich ihr das gesagt, und dann hat die mir den aufgegeben, hat den aktiviert, der ging dann nach Leer, und das war super. Also muss man sagen, Service wird bei euch wirklich sehr, sehr groß geschrieben. Da wir jetzt gerade beim Ausfüllen sind, wir haben viel über Elektronik gesprochen, über Fax. Gibt es denn vielleicht auch eine App? Vielleicht gibt es da draußen den einen oder anderen, der sagt, Mensch, so eine App wäre ja total geil, dass ich das Ding dann da reinhämmern tun kann, und dann schicke ich das ab.
Ja, eine App haben wir nicht. Aber also die Website, das IS-Portal ist, wie sagt man so schön, im responsiven Design. Also die passt sich allen Mobilgeräten an. Und wenn man dann darauf ist, funktioniert es im Grunde wie eine App. Man könnte sich jetzt einfach die Internetadresse als Lesezeichen oder als Icon auf dem Startbildschirm ablegen, dann würde es genauso funktionieren. Aber nein, eine App gibt's nicht. Es gibt natürlich noch diverse andere Apps, also Skydeam in ForeFlight, wie auch immer. Ja, die kann man auch benutzen, nur also, habe ich nichts gegen, nur unser IS-Portal ist kostenlos. Ich glaube, das ist ein relativ netter Vorteil. Und was manchmal geschehen kann, eben, eigentlich, das ist ein klassisches Beispiel, was du gerade erzählt hast. Es kommt manchmal vor, dass die Flugpläne irgendwie nicht vernünftig bei uns auflaufen. Ich kenne den Grund nicht, ich weiß nicht, warum es so ist. Weil letztendlich muss dann der Drittanbieter, der in dem Fall den Flugplan aufnimmt über die App, muss dann den Flugplan genauso an uns schicken, damit wir den verteilen. Also die verteilen den nicht. Das müssen weiterhin wir machen. Also die Flugpläne laufen trotzdem alle bei uns auf und werden auch von uns bearbeitet. Aber es kommt eben manchmal vor, dass entweder der Flugplan gar nicht übertragen wird oder fehlerhaft oder unvollständig. Also manchmal sind Feld 19 Daten nicht dabei und hier sind andere, also weiß nicht, die Handynummer oder so ist nicht mit übertragen, die Endurance ist nicht mit übertragen. Das ist dann natürlich ein bisschen ärgerlich, und manchmal können wir halt dadurch, dass wir da so wenig Zugriff drauf haben, ja, weil wir dann diese Feld 19 Daten, also die Endurance und Luftfahrzeugfarbe und alles, ja, dass wir es nicht haben, können wir dann nicht immer den gleichen Service bieten, den wir auch bieten könnten, wenn der Flugplan bei uns aufgegeben würde. Das, da sind wir jetzt nicht pinzig, also da ist keiner beleidigt, dass das nicht im IS-Portal geschehen ist oder so. Wir verdienen daran sowieso nichts, also das ist egal, aber da fehlen uns dann manchmal einfach Daten. Und deswegen, ich weiß nicht, das manchmal für Piloten abschreckend wird, wenn man sagt, ja, tut mir leid, da kann ich nichts machen, weil das ist jetzt nicht bei uns aufgegeben. Aber das ist eben der Hintergrund davon, dass wir dann wichtige Daten einfach manchmal nicht haben.
Gut, also das heißt, besser bei euch auf die Seite zu gehen, wie du eben gesagt hast, das dann da auszufüllen, weil es eben vielleicht irgendwie nicht übertragen worden ist. Gibt es eigentlich Kardinalfehler, du hast es schon eben so angesprochen, aber gibt es vielleicht noch so einen richtigen Brüller, der dann bei euch vielleicht mal durch die Abteilung gegangen ist, als ihr im Flugplan gesehen habt, dass ihr sagt, so, den kann man sich eigentlich aufheben, weil es irgendwie ein netter Fehler ist, der irgendwie auch so wieder die Menschlichkeit widerspiegelt, dass ihr sagt, hübsch.
Ja, also, ja, gibt da schon so einige Flugpläne. Ich weiß nicht, irgendwer hatte mal was durchgegeben, ich weiß nicht, also eine Zwischenlandung, um Kaffee zu trinken oder so. Das war uns ja, also das hat für Gelächter gesorgt, aber letztendlich ist das egal. Manchmal geben die Leute auch noch an, dass sie irgendwie 2 Personen an Bord haben oder 4 Hunde und was weiß ich. Also es gibt kaum was es nicht gibt. Wir haben da eine ganz, ganz gute Sammlung.
Ja, wir haben viel über den Flugplan geredet. Wir haben ja schon gesagt, wir wollen von Egelsbach nach Gdansk. Wenn ich jetzt das Formular vor mir habe, dann, ich habe es jetzt gerade gar nicht wirklich direkt vor mir, kannst du mal die AIS-Seite aufmachen?
Mache ich.
Sehr gut. Dann müssen wir ja erstmal ein paar Felder ausfüllen. Ich fange an mit, ich glaube, dem Kennzeichen. Ne?
Genau, das wäre das Feld 7, also so ist es bezeichnet. Und das wäre das Kennzeichen, genau.
Gut, das kriege ich meistens noch hin. Das kann auch mein SkyDemon. Bei SkyDemon kann ich mir durchaus vorstellen, dass es da häufiger mal Probleme gibt, weil die meisten Leute, glaube ich, gar nicht wissen, dass sie da auch Flugzeugdaten und sonst was hinterlegen können. Und dann kommt da halt nur Murks bei euch rüber. Kann ich mir vorstellen. Klar, dann haben wir schon darüber gesprochen. Ist es ein Scheduled Flight? Ist es ein Non-Scheduled Flight? Was für Flugregeln haben wir? VFR, IFR und so weiter. Dann das Equipment, das ich sehr gut nachvollziehen kann, dass das häufiger mal falsch geht. Dann bin ich ja bei den Flughäfen. Ne? Mhm. Gut, wo ich hin will, weiß ich. Wo ich herkomme, weiß ich. Die Alternates. Gibt es da irgendwelche Regeln, an die ich mich halten muss oder Empfehlungen?
Ja, also wenn ich einen Flug IFR durchführe, ich weiß nicht, wie viele von den Hörern noch IFR fliegen, aber die kennen das sicherlich, wenn man einen IFR-Flugplan feilt, dann muss man immer ein Alternate angeben. Bei VFR-Flügen ist es optional. Man kann es gern machen und ich finde es auch durchaus sinnvoll, dass man sich vorher Gedanken drüber gemacht hat, wo man eigentlich hin möchte, falls der Flugplan zu ist oder sich da irgendein Flieger auf der Bahn auf die Klappe gelegt hat und da man jetzt eben nicht landen kann. Aber es ist nicht zwingend erforderlich.
Mhm. Gut, und dann bei der Route. Häufig ist es ja so, wenn wir mit SkyDemon fliegen, fliegen wir mit dicken Finger auf der Karte und machen da einfach uns die Wegpunkte. Mhm. Kriegt ihr dann die Koordinaten dieser Punkte rübergeschickt oder so? Weil es sind ja meistens nicht genau VORs oder sonst was, die da angeflogen werden.
Also ich glaube, manchmal funktioniert es auch, dass man ein VOR antippt, dann würde auch ein VOR übertragen werden, aber wenn es jetzt irgendwo frei in der Karte wäre, dann würden wir das als Koordinate bekommen, was auch eine zulässige Angabe im Flugplan wäre. Zumindest bei VFR-Flügen, bei IFR-Flügen geht das nicht. Aber für VFR-Flüge kann man auch gerne Koordinaten benutzen, wenn da jetzt irgendwie kein signifikanter Punkt ist, den man benutzen kann.
Mhm. Es gibt ja so Tools im Internet wie Autobooter und sowas, die ja so ein bisschen auch in der europäischen Datenbank immer gucken. Ist das etwas, was ihr präferieren würdet oder ist euch das gerade für VFR eigentlich egal?
Du meinst jetzt die Routenpunkte, welche man da benutzt? Also das ist uns eigentlich egal, solange sich das im zulässigen Rahmen befindet. Also wir können arbeiten mit diesen IFR-Wegpunkten, mit Location-Indikatoren, mit Navigationshilfen, also den VORs oder NDBs oder auch den Koordinaten. Wichtig bei den Koordinaten ist, dass sie im richtigen Format sind.
Mhm.
Und zwar die vierstellige Nordkoordinate und dann die fünfstellige Ostkoordinate. Das wäre wichtig, dass das in dem Format ist. Das könnte man allerdings in dem AIS-Portal über die Karte im VFR-E-Bulletin, wenn man da drauf rumtippt, dann würde auch parallel dazu im Routenfeld eine Koordinate ausgespuckt werden. Und die ist auch schon in dem richtigen Format, so wie man die auch im Flugplan verwenden könnte.
Mhm, das stimmt. Gut. Was haben wir noch für wichtige Felder? Remarks haben wir, glaube ich, noch. Das hattest du ja schon gesagt. Da wird ja häufig empfohlen, die Handynummer reinzuschreiben, damit man gerade irgendwie angerufen werden kann. Ist das eine Pflichtangabe oder einfach nur eine Empfehlung von euch?
Nee, also eine Handynummer, eine Telefonnummer für Rückfragen sollte auf jeden Fall drinstehen, damit man den Pilot bis zum Abflug noch erreichen kann. Weil es kann ja auch mal sein, dass jetzt mit dem Flugplan alles in Ordnung ist, aber zum Beispiel auf der Route jetzt irgendwas passiert ist oder der Zielflughafen, wo man hin möchte. Also ich erinnere mich da an die Vorfälle auf Sylt, wo die Flieger besprüht wurden und der Flughafen dann in der Folge wegen der polizeilichen Ermittlungen geschlossen wurde. Da mussten wir natürlich das Notam rausgeben, dass er geschlossen ist und dann haben wir geguckt in unserem System, welche Flüge gehen alle nach Sylt und haben alle Leute, die nach Sylt fliegen wollten, haben wir angerufen, gesagt, der Flughafen ist geschlossen, bitte überlegen Sie sich was anderes. Also da kamen die verschiedensten Antworten zurück. Also manche waren natürlich verständlicherweise verärgert, manche waren eben voll gut, dann trinke ich jetzt hier halt noch einen Kaffee. Aber für sowas ist es dann einfach wichtig, dass man dann Kontakt hat, um so eine Infos dann auch durchzugeben.
Mhm.
fliegen Sie nach Wick auf Föhr und gehen Sie bei Ebbe rüber nach Sylt.
Genau. Was sind noch für wichtige Felder? Ich habe jetzt echt, ich muss zugeben, ich habe schon lange keinen Flugplan mehr ausgefüllt.
Wir können eigentlich gern bei Remark bleiben. Da ist noch auch so ein Ding, wo wir ab und an mal nachfragen. Man kennt das ja, wenn man jetzt einen Flugplan mit Fluglehrer aufgibt, weil man eben einen Schulflug hat oder meinetwegen auch nur einen Lizenzüberprüfungsflug, dann geht man als Arzt, als Art des Fluges nicht Golf für General an, sondern würde X-Ray angeben für anderer Flug. Mhm. X-Ray muss allerdings, wenn man das im Flugplan angibt, in Deutschland immer erklärt werden. Also in jedem Fall muss ein X-Ray im Feld 18 unter Remark erklärt werden. Das heißt, das kann verschiedene Gründe haben, wenn man einen Kunstflug macht. Für Kunstflug muss man ja auch Flugplane aufgeben, dass man dann X-Ray reinschreibt und unten im Feld 18 erklärt unter Remark Aerobatics. Oder für einen Schulflug LIC ist die gebräuchliche Abkürzung für Licensing. Das betrifft alle Flüge, die dem Lizenzerwerb oder der Lizenzerhaltung dienen. Oder manchmal haben wir auch Fotoflüge, die dann längere Zeit über einem Punkt kreisen oder Laserscanning machen. Und die würden das alle eben in dem Feld dann erklären, weil das ja kein normaler Flug von A nach B ist. Mhm.
Wenn ich jetzt Kunstflug anmelde, bin ich ja in meiner Kunstflugbox drin. Aber dann kann ich ja im Grunde euch gar keine Koordinaten angeben. Also wenn ich jetzt eine halbe Stunde nur Loopings drehen will, dann gebe ich eine Koordinate ein, direct.
Links, rechts, oder? Immer. Ach so. 90 Grad Kurve, nochmal 90. Du musst dein, Programm ausfüllen.
Ach so. Ja, das war, wie wäre, und was gebe ich ein? Wir haben ja die Ukraine Air Rescue zum Beispiel auch im Interview gehabt. Ja. Wenn die ihre Versorgungsflüge nach Polen durchführen, was tragen die ein? Tragen die ein G ein? Oder tragen die auch X ein für einen Special-Flug, wenn sie die Hilfsgüter transportieren?
Die würden trotzdem G eintragen, weil der eigentliche Flug ja trotzdem, also ein Flug von A nach B ist. Die hätten allerdings noch einen anderen Eintrag. Es gibt für alle Nerds, die sich dann jetzt gleich noch die ALP anschauen möchten, gibt es da die Statuseinträge. Das ist auch ein Eintrag, der im Feld 18 vorgenommen wird, also abgekürzt STS/. Und dahinter kann man verschiedene Status eintragen, die ein Flug haben kann. In dem Fall dieser Ukraine Air Rescue, das wären dann sogenannte HUM-Flüge, also Hotel Uniform Mike. Und dafür, dass das einfach Flüge sind, die humanitären Gründen dienen. Also gibt es noch andere, zum Beispiel Hospitalflüge. Also wenn jetzt ein ADAC Christoph zum Beispiel einen Krankentransport vornehmen würde, das wäre ein sogenannter Hospitalflug. Wenn ein A400 Verletzte aus Mali oder Afghanistan holen, dann wäre das so ein sogenannter Medivac-Flug. Also da gibt es verschiedene Status, die man da eintragen kann, die dann zur Vorrangbehandlung dieses Flugs führen können.
Das wäre nämlich jetzt mal eine Frage gewesen, wenn ich HUM eintrage, auch wenn ich nur Hilfsgüter an Bord habe, die jetzt keinem schnellen Transport bedürfen, habe ich da so ein bisschen Vorteile?
Jein. Es gibt verschiedene Status, die tatsächlich so eine Vorteile garantieren, also zum Beispiel Medivac oder Firefighting oder so, und zwar im Bereich des IFR-Fliegens. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, Slots können verteilt werden, also wenn irgendwo eine Regulierung im Himmel ist, weil besonders viel Verkehr ist und die Lotsen das nicht mehr abarbeiten können in der Menge, muss dieser Sektor reguliert werden. Das heißt, dass da eine bestimmte Menge nur festgelegt wird, die da nur durchfliegen darf. Und alles, was darüber hinaus bekommt, also die hinausgeht, die würden eine sogenannte CTOT bekommen, eine Calculated Takeoff Time, die ist dann meistens erheblich später als die IOBT, also die Startzeit, die man eigentlich sich überlegt hatte. Mit diesem Status, zum Beispiel jetzt Medivac, das wäre so ein Status, der einen davon befreien würde, von diesen Verkehrsflusssteuerungsmaßnahmen, also dass man dann trotzdem auch seine normale Zeit beibehalten könnte. Man würde so einen Slot gar nicht erst bekommen, weil das Anliegen eben so wichtig und so zeitkritisch ist, dass man dann sowas hinter sich lassen kann. HUM gehört allerdings nicht dazu. Also das wäre jetzt nicht, das heißt aber nur, dass man eben keine Slots bekommt. Gut, das gibt's bei VFA-Flügen sowieso nicht, aber es kann trotzdem Vorteile bringen, wenn man jetzt zum Beispiel an einem Flugplatz, wenn da jetzt so viel los ist, dass die Flieger ins Holding schicken müssen oder so, dann kann es sein, dass man dann damit bevorzugt wird. Also ich würde es eher als wahrscheinlich auch bezeichnen. Man würde damit eher bevorzugt werden.
Gut. Jetzt wissen wir endlich mal, wie das mit dem Flugplan funktioniert. Und jetzt haben wir auch weniger Angst davor, den auszufüllen. Wobei ich ja eigentlich der Meinung bin, wir sollten das vielleicht nochmal dokumentieren, Johann, oder? Was meinst du?
Richtig, das wäre jetzt mal ein guter Punkt. Den können wir jetzt mal uns zu Gemüte führen und vor allen Dingen mal bei dir am Arbeitsplatz gucken, was dann wirklich damit passiert. Von daher würde ich gleich sagen, wir machen uns mal auf den Weg zum Arbeitsplatz. Aber zuerst möchte ich mich ganz herzlich bei dir für das Interview bedanken. Das war echt toll. Wir haben mega viel gelernt über eine Abteilung, über die ja nicht so viel geredet wird. Und das war total spannend, was ihr alles leistet und was für Services man hat. Also wirklich, ich habe einiges gelernt und freue mich schon, dass ich dann zukünftig immer bei euch feilen kann, auch wenn ich im Ausland bin. Das war für mich komplett neu.
Wir freuen uns auf deinen Anruf.
Ja. Und ich darf auch recht herzlich Danke sagen. Es war auch von euch, muss man sagen, euch ein Anliegen, AIS einmal vorzustellen, um mal zu zeigen, Mensch, das ist alles unser Portfolio, das wir euch anbieten. Und das ist echt viel. Und wir freuen uns auch davon, auch immer hier bei euch in Langen sein zu dürfen. Von daher, Jan-Hendrik, erstmal ganz lieben Dank für das Interview. Jetzt gehen wir ins AISC, gucken uns das an. Und euch wünschen wir hier natürlich alles Gute. Es ist Vorweihnachtszeit. Frohe Weihnachten wünschen wir euch. Alles Gute, bleibt gesund. Euch da draußen auch. Und damit wünschen wir euch alles Gute an den Podcast-Playern und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Der Fritz.
Und der Johann. Ciao.
Tschüss.
Das war wieder eine neue Folge der Privatpiloten-Lounge.